Sie hören nun eine Predigt von der christlichen Gemeinde Freie Baptisten München West von Sonntag, den 2. Juni 2024 aus dem Buch des Propheten Habakuk, Kapitel 3, die Verse 1 bis 13 mit dem Thema Gottes mächtiges Wirken. Viel Freude beim Hören und Gottes Segen. Ja, und wir sind in Habakuk Kapitel 3, die Verse 1 bis 13. Ein Gebet des Propheten Habakuk. Eine heftige Weglage. O Herr, ich habe deine Botschaft vernommen. Ich bin erschrocken. O Herr, belebe dein Werk inmitten der Jahre. Inmitten der Jahre offenbare dich. Im Zorn sei eingedenk deiner Barmherzigkeit. Gott kommt von Teman her und der Heilige vom Berg Paran. Seine Pracht bedeckt den Himmel, und die Erde ist voll von seinem Ruhm. Ein Glanz entsteht wie Licht, Strahlen gehen aus seiner Hand hervor. Und dort ist seine Kraft verborgen. Vor ihm her geht die Pest, und die Fieberseuche folgt ihm auf dem Fuß. Er bleibt stehen und misst die Erde. Er sieht hin, und die Heidenvölker erschrecken. Es zerbersten die uralten Berge, es sinken die Hügel aus der Vorzeit. Er wandelt auf ewigen Pfaden. In Nöten sehe ich die Hütten Chushans. Es zittern die Zelte des Landes Midian. Ist der Herr über die Ströme ergrimmt? Ergießt sich dein Zorn über die Ströme? Dein Grimm über das Meer, das du auf deinen Rossen reitest, auf deinen Wagen der Rettung? Bloß enthüllt ist dein Bogen, deine Eide sind die Pfeile gemäß deinem Wort. Durch Ströme zerteilst du das Land. Wenn die Berge dich sehen, erzittern sie. Ein Platzregen flutet einher. Der Ozean lässt seine Stimme hören. Hochgehen seine Wellen. Sonne und Mond treten in ihre Wohnung. Beim Leuchten deiner fliegenden Pfeile. Beim Glanz deines blitzenden Speers. Im Grimm schreitest du über die Erde. Im Zorn zertrischst du die Heidenvölker. Du ziehst aus zur Rettung deines Volkes. Zum Heil mit deinem Gesalbten. Du zerschmetterst das Haupt vom Haus der Gesetzlosen. Du entblößt die Grundmauer von unten bis oben. Das Hauptthema im Buch des Propheten Habakuk lautet durch Glauben leben. Es kommt aus dem Schlüsselvers hervor, aus Kapitel 2, Vers 4. Der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Und aus Kapitel 3 haben wir auch schon ein Thema miteinander betrachtet, nämlich Kapitel 3, Vers 1 und 2. O Herr, belebe dein Werk inmitten der Jahre. Ja, und wenn wir in diesen heutigen Text hineingehen, dann halten wir uns einfach dieses Thema vor Augen, Gottes mächtiges Wirken. Gottes mächtiges Wirken. Ja, interessant, was für ein mächtiges Wirken immer wieder da ist. Noch vor 14 Tagen hieß es in den Schlagzeilen der Medien, Katastrophenalarm im Saarland und im Süden von Rheinland-Pfalz. Überall Wasser. Und es hört nicht auf zu regnen. Da haben wir noch gar kein Problem empfunden. Aber zugleich wurden auch Nachrichten gemeldet aus Brasilien, aus dem Süden Brasiliens, extremes Hochwasser, worin es hieß, das Wasser steigt bis auf die Höhe der Garagendächer. Kein Ende der Regenfälle in Sicht. 600.000 Menschen sind obdachlos, also im Süden Brasiliens. Und in diesen Tagen, da haben auch wir in Bayern ein kleines Problem, aber auch in Baden-Württemberg. fast unaufhörlichen Regen die letzten zwei Tage mit seinen Folgen, sodass auch hierzulande der Katastrophenalarm ausgelöst wurde, denn zahlreiche Gebiete sind überschwemmt und die Keller auch in vielen Häusern überflutet oder es ist einfach Wasser eingedrungen. Schlimme Sache, und einige von euch haben ja gestern auch damit zu tun gehabt. Wir haben auch gerade von Susanne gehört oder manch anderer hat es vielleicht irgendwo in Bekanntschaft oder Verwandtschaft erlebt. Und wie schlimm ist das, wenn so etwas passiert und was das alles für Folgen mit sich bringt. Ja, da kann man nur hoffen und beten, dass dieser sündflutartige Regen jetzt hoffentlich soweit vorbei ist und dann auch bald wieder Trocknung geschehen darf. Natürlich gibt es da Leute, und das ist schon länger bekannt, die sogenannten Klimaforscher, und sie meinen in solchen heftigen Regenfällen oder auch in Dürrekatastrophen sofort den Klimawandel zu erkennen und alles wollen sie mit dem Klimawandel belegen. Wobei in den vergangenen Jahren eher darüber geklagt wurde, dass es immer trockener werde und immer mehr Wasserknappheit vorhanden sei. Aber momentan erleben wir geradezu das Gegenteil. Eine völlig gegenteilige Erfahrung, dass es jetzt so viel Wasser gibt, ja mehr als uns sogar lieb ist. Und wir sind betroffen mit den Geschwistern, denen bereits das Wasser in den Keller gelaufen ist. Und wir sind betroffen auch mit all den Menschen, die wegen dieses vielen Wassers jetzt in gewisse Not gekommen sind. Zudem denken wir auch in diesen Tagen an die vielen Einsatzkräfte. Die Feuerwehr, Technisches Hilfswerk, BRK und viele andere. Ja, wo solche Katastrophen vorhanden sind, das denke ich immer wieder, auch wenn man irgendwelche anderen Katastrophenbilder sieht, auch in anderen Ländern, da braucht man nicht mehr von Kriegsgeschrei oder Krieg reden. Da hat man schon sein Problem. Da braucht man nicht noch einen zusätzlichen Krieg. Da braucht es auch keine Raketenangriffe mehr, da hat man genug mit sich selber zu tun. Und dann kommt noch die Frage nach Gott. Kann man solche Katastrophen überhaupt irgendwie mit Gott in Verbindung bringen? Naja, die Klimaforscher wahrscheinlich nicht. Und ganz gewiss ist es auch nichts Neues, dass die Mehrheit unserer Gesellschaft solche Ereignisse überhaupt nicht mit Gott in Verbindung bringt. Im Gegenteil, viele glauben heutzutage ohnehin nicht mehr an die Existenz Gottes, oder? Und wenn man dann vielleicht doch noch irgendwie an die Existenz Gottes glaubt, so denkt man aber auch nicht daran, dass Gott tatsächlich über solchen Ereignissen stehen könnte oder dass man es irgendwie in Bezug mit Gott bringt. Wie gut ist es jedoch, beständig aus der Bibel zu lesen, sich mit Gottes Wort zu befassen und einfach Dinge zu erkennen, die man nicht weiß, wenn man die Bibel nicht kennt. Dass nämlich Gott selbst, Gott der Herr, ganz bewusst solche Ereignisse, auch wie wir es jetzt haben, zulässt. Und das soll unser erster Punkt sein, auch in dieser Botschaft heute. Gott lässt Ereignisse zu. Und ich denke, wir kennen alle das Endzeitkapitel in Matthäus, Matthäus 24, wo der Herr Jesus selbst einige Dinge ankündigt, was sich auf die Endzeit bezieht, auch vor seiner Wiederkunft. Und an solche Dinge sollten wir uns eben immer wieder erinnern. Auch die Jünger Jesu, sie hatten sich sehr dafür interessiert, als sie noch mit dem Herrn Jesus zu jener Zeit unterwegs waren. Sie hatten großes Interesse daran, wie es denn vor der Wiederkunft Jesu und auch am Ende der Weltzeit sein wird. Und ich lese hierzu mal kurz aus Matthäus 24, die Verse 3 bis 8. Und da heißt es, als er aber auf dem Ölberg saß, traten die Jünger allein zu ihm und sprachen, sage uns, wann wird dies geschehen und was wird das Zeichen deiner Wiederkunft? Sie wussten also, dass der Herr wiederkommen wird. Was wird das Zeichen deiner Wiederkunft und des Endes der Weltzeit sein? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, habt Acht, dass euch niemand verführt. Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus. Und sie werden viele verführen. Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Habt Acht, erschreckt nicht. Denn dies alles muss geschehen. Aber es ist noch nicht das Ende. Denn ein Heidenvolk wird sich gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. und es werden hier und dort Hungersnöte, Seuchen und Erdbeben geschehen. Dies alles ist der Anfang der Wehen. Dies alles ist der Anfang der Wehen. Natürlich kann man sagen, ja, das gab es doch schon immer. Heute werden wir nur globaler informiert, was es da alles in der Welt gibt. Gab es doch aber doch schon immer Hungersnöte, Seuchen, Erdbeben und viele andere Katastrophen. Auch Kriege und Kriegsgeschrei, das ist eigentlich nichts Neues. Obwohl es für uns in Europa wieder etwas ganz was Neues ist, weil eigentlich damit keiner gerechnet hatte, dass es so weit kommen wird. Vielleicht hatte manch ein Kind Gottes auch schon bereits vor oder während des Ersten und Zweiten Weltkrieges gedacht. Ach, schlimmer kannst du nicht mehr kommen mit Kriegen und Geschrei, oder? Wenn die ganze Welt im Krieg verwickelt ist. Vielleicht hatten sie damals schon gedacht, viele Kinder Gottes. Also wenn es so weit ist, dann muss doch der Herr jetzt dann kommen. Es muss doch der Herr Jesus kommen, wenn die Zeichen, ja zumindest mit Kriegen und Kriegsgeschrei, so enorm sind. Aber wir schreiben in diesem Jahr noch 79 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg. Und der Herr Jesus ist immer noch nicht gekommen. Ja, was muss denn da noch alles passieren? Aber jetzt hören wir wieder so viel von Kriegen und Kriegsgeschrei, ja nicht nur in Europa, sondern überall auf der Erde. Und wir sind gespannt, was sich da in nächster Zeit alles entwickeln wird. Aber auch die Katastrophen, sie mehren sich. Ja, es sind ja nicht nur Überschwemmungen, auch Erdbeben und viele Waldbrände nehmen rasant zu und viele andere Dinge. Und der Jesus deklariert es alles als den Anfang der Wehen. Aber was wir feststellen, gut, wir werden heute auch globaler informiert, dieser Anfang der Wehen nimmt immer mehr zu und eigentlich ganz schön rasant, wenn man das so beobachtet. Es nimmt in rasanter Weise zu. Und natürlich hätte man damals Ersten oder Zweiten Weltkrieg schon sagen können, also mit Krieg und Kriegsgeschrei kann es ja nicht mehr schlimmer kommen. Natürlich gab es auch da schon andere Nöte und Katastrophen. Aber es hat immer noch etwas ganz Entscheidendes gefehlt. Ein ganz entscheidendes Zeichen der Zeit. Und vielleicht weißt du eine oder andere, auf was ich abspiele. 1948, 14. 15. Mai, Staatsgründung Israels. Israel ist der entscheidende Faktor, der damals nicht da war, aber jetzt schon so lange da ist. Und das muss uns aufmerken lassen. Seit Mai 1945 gibt es eben diesen Staat offiziell, den Staat Israel. Und somit sind wir seit 1945 in einer ganz anderen Situation, endzeitlich. Und wie sehr sich die Welt heute in diesem kleinen Staat reibt, das ist doch hochinteressant, oder? Tag für Tag hört man Nachrichten von Israel oder wie Israel da im Gazastreifen vorgeht und überhaupt, was sich innerhalb Israels alles bewegt und so. Auf der anderen Seite müssen wir uns schon fragen, ich habe schon öfters gesagt, ist das normal, dass jeden Tag irgendeine Meldung von Israel kommt in den Nachrichten? Dass sich alle Welt mit Israel beschäftigt, das ist doch nicht normal, oder? Mit diesem kleinen Land. Und auf der anderen Seite, das sehen wir aber auch bei allen Fehlern, die Israel macht, wie Gott dieses Land immer mehr emporbringt, trotz all diesen furchtbaren Feinden ringsherum, trotz all diesen Angriffen, dem Terror, das Israel erlebt. Etliche haben sich ja vorgenommen, Israel muss vernichtet werden, es muss aus der Landkarte ausradiert werden. Aber da ist ein allmächtiger Gott, der seine Hand über diesem Volk hält. Und er bringt es immer mehr empor. Und ihr Lieben, wir dürfen uns immer wieder daran erinnern, Jesus spricht bezüglich Israel vom Feigenbaum. Von dem Feigenbaum aber lernt das Gleichnis. Wenn sein Zweig schon saftig wird, und es steht immer mehr in Saft dieses Land, und Blätter treibt, so erkennt ihr, dass der Sommer nahe ist. Das heißt, was für uns? Für uns als Gemeinde, gut, wir haben kein besonderes Kennzeichen für die Entrückung. Aber dass irgendwann jetzt bald die Entrückung stattfinden muss, dass der Herr seine Gemeinde nach Hause holen wird, umso mehr Israel emporkommt. Kann jederzeit geschehen, wir wollen da kein Kennzeichen festmachen, aber umso mehr wir diese Dinge sehen, muss es uns doch die Augen öffnen. Und wenn es um die Wehen geht, den Anfang der Wehen, und die Gemeinde dann beim Herrn ist, und es tatsächlich in die Trübsalzeit hineingeht für diese Welt, 7 Jahre lang, mit ganz extremen Wehen, die der Herr zulässt über diese Erde. Wenn die Gerichte des lebendigen Gottes anbrechen werden und sich über diese Erde ergießen werden, es wird natürlich schlimm sein für die Menschen, die dann noch auf der Erde sein werden, aber letztendlich muss es auch dazu dienen, dass der Überrest Israels zur Wiedergeburt gebracht wird. Es sind Wehen, Wehen, Wehen auch in Bezug für Israel. Und nur ein Drittel wird ja übrig bleiben, der Überrest, und der wird zur Wiedergeburt gebracht. Und dann kommt irgendwann der Geburtsschrei, wenn der Herr kommen wird. Der Messias ist da, und sie werden ihn alle erkennen, vom Größten bis zum Kleinsten. Wie wunderbar. Und er wird dann sein tausendjähriges Friedensreich hier auf dieser Erde aufrichten. Und wir als Gemeinde dürfen daran beteiligt sein. Wie das alles im Detail sein wird, da dürfen wir uns noch überraschen lassen. Ja, wie schlimm wird es erst in der Trübsalzeit für die Menschen sein, die dann noch hier auf Erden sind, wenn sich die Gerichte Gottes über diese Erde, ja, und über die dann noch vorhandenen Menschen ergießen werden. Ich denke, wir können uns dies alles gar nicht vorstellen. Aber um eine gewisse Vorstellung dazu bekommen, das sollten wir auch immer wieder auch in die Offenbarung reinschauen. Gerade Offenbarung ab Kapitel 6 bis Kapitel 12, um uns da diese Dinge vor Augen zu halten. Ja, ich habe jetzt ein bisschen weit ausgeholt. Das stand jetzt nicht direkt in Verbindung mit dem Buch Habakuk und in gewisser Weise aber auch. Was wollte ich mit diesem Vorspann bezwecken? Ja, es sollte uns dazu dienen, dass wir auch die jetzigen, eben zunehmenden Katastrophen tatsächlich mit Gott in Verbindung bringen. Dass wir nicht denken, Gott wäre außen vor und das würde einfach alles nur zufällig geschehen. Denn Gott lässt diese Ereignisse ganz bewusst zu. Und wenn wir das Wort Gottes ernst nehmen, dann müssen wir sagen, es wird noch mehr kommen. Gott wird noch mehr zulassen. Wir dürfen uns darauf vorbereiten. Aber wir haben es ja auch gelesen im Abendmahl, dass Gott immer mit uns als seinen Kindern ist, egal was passieren wird. Gott lässt vieles ausreifen in diesen Jahren. Und auch wir als Kinder Gottes sind eben nicht immer gänzlich davon ausgenommen. Aber eines Tages wird es eben soweit sein, was ich gerade benannt habe, nämlich die Entrückung. Plötzlich in einem Augenblick, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, dann wird der Herr Jesus im Luftraum erscheinen. Die Gemeinde wird ihm entgegengerückt werden und wir werden bei ihm sein, alle Zeit. Was wird das für ein Augenblick sein? 1. Thessalonicher 4, Vers 16 bis 17. Aber lasst uns jetzt zurückkommen zu dem Propheten Habakuk. Als Habakuk von dem Herrn eine Offenbarung vernommen hatte, wie der Herr mit Israel verfahren wird, zu damaliger Zeit, und was er mit denen tun wird, die Israel quasi wegführen, die Israel erobern, und das waren damals die Chaldäer, da war der Habakuk schon sehr erschrocken. Dennoch betet ein Habakuk jetzt hier in Habakuk Kapitel 3, in Vers 2, O Herr, belebe dein Werk inmitten der Jahre. Inmitten der Jahre offenbare dich, im Zorn sei eingedenk deiner Barmherzigkeit. War so ein wunderbares Gebet. Ein Gebet, das auch wir selber beten dürfen. Und es ist gut, wenn man auch solche Dinge betet. Herr, belebe dein Werk inmitten der Jahre. Inmitten der Jahre offenbare dich. Ich denke, das wäre auch unser Gebetsanliegen, wenn wir beten, dass der Herr gewisse Erweckung schenkt, Menschen rettet, Gemeinde baut, vielleicht auch noch manches zum Guten in unserer Regierung verändert, in unserem Land, in der Gesellschaft und so weiter. Woran wir aber tatsächlich nicht so oft denken, auch wenn wir solch ein Gebet sprechen sollten, ist, dass die angekündigten Vorboten der Wehen in Vorbereitung auf die Trübsalzeit immer mehr zunehmen. Genau das, was wir vorhin sagten. Jesus sagte, das ist alles der Anfang der Wehen und diese Wehen werden immer mehr zunehmen, bis eben Israel zur Wiedergeburt gebracht wird. Und der Jesus selbst auf diese Erde kommen wird. In Kapitel 3 führte Habakuk in den ersten beiden Versen ein Zwiegespräch mit Gott im Gebet. Doch wenn wir jetzt auf Vers 3 kommen, dann sehen wir, dass Habakuk von Gott wieder eine bestimmte Schau bekommen hat. Ja, wir können auch sagen, eine Offenbarung, worin er Gottes Handeln schauen konnte, aber auch sein mächtiges Wirken. Und was ihm Gott alles darin gezeigt hat, das beschreibt uns Habakuk jetzt hier auch in Kapitel 3. Wohl hat sich Habakuk wieder auf seine Warte begeben und Gott hat ihm einfach diese Schau gegeben, diese Offenbarung. Also Gott lässt Ereignisse zu. Und als zweites betrachten wir jetzt die Erscheinung Gottes, die uns hier beschrieben wird. Ich habe nur bis Vers 13 gelesen anfangs. Die Verse 3 bis 15 beschreiben uns im ganzen Paket dann eben die Erscheinung Gottes. Und hier wird beschrieben, dass Gott erscheint, um die Feinde seines Volkes Israels zu richten. Und letztendlich sein Volk Israel zu retten, ja zu befreien. Und Gott macht in allem dem seine Herrlichkeit sichtbar. Und er übt Gericht aus über seine Feinde und rettet sein Volk. Das steht in Zukunft noch aus, aber wir wissen, Gott ist überhaupt der Schöpfer und er ist auch der Herrscher, der souverän über allem Geschehen dieser Welt steht. Und darum sollte auch jeder Mensch dem lebendigen Gott letztendlich höchsten Respekt zollen. Aber wer tut es heute noch? Wir wissen es, wenn wir die Bibel lesen. Wer ist es, der alle Dinge trägt und hält mit dem Wort seiner Kraft? Ja, ist keine Frage, das ist Gott selbst. Er trägt und hält alles durch das Wort seiner Kraft, Hebräer 2, Vers 13. Oder wenn wir uns an Kolosser 1 erinnern, das können sich die wenigsten vorstellen, aber es ist so und es wird uns hier beschrieben, nämlich von dem Herrn Jesus. Kolosser 1, Vers 16 und 17. Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Seien es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm. Ist da irgendetwas davon ausgenommen? Ja, wenn das heißt alles, dann ist es alles. Wir können es so schwerlich vorstellen. Aber durch den Herrn Jesus hat alles im Himmel und auf Erden seinen Bestand. Da sind wir kleine Menschen so begrenzt in unserem Denken, in unseren Vorstellungen. Aber in ihm ist alles erschaffen worden. Was im Himmel und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Es gibt auch vieles, was wir gar nicht sehen. Sehen es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Und alles hat seinen Bestand in ihm. Wie gewaltig. Und die Beschreibung hier in Habakuk Kapitel 3, Vers 3 zeigt uns in ähnlicher Weise auf, wie Gott der Herr damals auch schon in der Wüstenwanderung, als er sein Volk Israel aus Ägypten erlöst hat, dann auf dem Berg Sinai erschienen ist. Hier heißt es, Gott kommt von Teman her und der Heilige vom Berg Paran. Seine Pracht bedeckt den Himmel und die Erde ist voll von seinem Ruhm. Ja, wer die Schlachter 2000 hat, der liest unten in den Erklärungen, Teman lag im Gebirge Seir, südöstlich des Toten Meeres, der Berg Paran westlich davon auf der Sinai-Halbinsel. Und beide Begriffe, die kommen im 5. Buch Mose vor, Paran und Teman, nämlich in 5. Mose 33, 2 in diesem wunderbaren Lied Moses. Und Mose schreibt dort, der Herr kam vom Sinai. Und er leuchtete ihnen, also dem Volk Israel, auf von Seir her. Das heißt von Teman in diesem Fall. Leuchtend erschien er vom Bergland Paran und kam von heiligen Zehntausenden her. Aus seiner Rechten ging ein feuriges Gesetz für sie. Ja, ganz ähnlich wie Gott der Herr in der Vergangenheit zu seinem Volk gekommen ist. So ungefähr beschreibt es auch hier der Prophet Habakuk wiederum in Kapitel 3, Vers 3. Und er wird wiederum kommen, um sein Volk zu retten. Und dies alles wird sich eben erfüllen, wenn der Herr Jesus wiederkommen wird in Macht und Herrlichkeit, sichtbar auf dieser Erde, um sein Volk Israel zu retten. Und hier in Vers 3 taucht dieses bekannte Sela auf. Das ist ein Pausenzeichen, das eigentlich nur in den Psalmen vorkommt. Aber ich habe schon in anderen Predigen gesagt, dass das Kapitel 3 hier wird eigentlich als ein Psalm, als eine Ode betrachtet. Und so wurde es wahrscheinlich auch von Sängern vorgetragen, weil in Vers 19 steht dem Vorsänger auf meinen Saiteninstrumenten. Also es wurde vorgetragen, es wurde wahrscheinlich gesungen und deswegen auch hier dieses Sela zwischendrin. Sela ist eigentlich ein Pausenzeichen und in den Psalmen kommt es 70 Mal vor. Sela, also immer wieder so ein Pausenzeichen zwischendrin. Naja, manche Ausleger haben auch gedacht, dieses Sela steht auch nicht umsonst mitten in diesem Vers 3, weil da irgendwas Entscheidendes passiert. Gott kommt von Teman her und der Heilige vom Berg Paran. Sela, also Pause. Und dann, seine Pracht bedeckt den Himmel und die Erde ist voll von seinem Ruhm. Also da wird uns eine ganz andere Schau eröffnet und auf einmal erscheint da die Herrlichkeit Gottes. Ich weiß nicht, wie es euch geht, gerade auch im Sommer, wenn da so blauer Himmel ist über Bayern und dann so die weißen Wolken herkommen, so dieser weißblaue Himmel da ist und manchmal gewaltige Wolkenfelder, die man auch hier in Bayern sieht. Es ist schon herrlich manchmal auch den Himmel zu betrachten. Und der Himmel, der kann ja so verschiedenartig aussehen oft, aber auch wirklich herrlich. Ich stelle mir das immer wieder auch vor, wenn so große Wolken da sind, so große Wolkenbilder, ja, so wird es mal sein. Der Herr wird kommen in den Wolken des Himmels und irgendwann werden ihn dann alle sehen, also wenn er sichtbar wiederkommen wird. Aber denken wir auch an manchen Sonnenaufgang, wie herrlich auch Sonnenaufgänge sein können. Natürlich noch viel schöner, wenn man vielleicht eine Aussicht wie in den Alpen genießt oder auch Sonnenuntergänge, auch in den Alpen oder auch am Meer. War fantastisch, was der Herr uns da alles auch für Bilder schenkt, auch des Horizonts oder des Himmels. Aber ich frage euch an dieser Stelle, wie wird es sein, wenn der Schöpfer selbst einmal erscheinen wird? Wenn er selbst wiederum sichtbar in seine Schöpfung kommen wird? Habakuk schreibt hier, Kapitel 3 im zweiten Teil, seine Pracht bedeckt den Himmel und die Erde ist voll von seinem Ruhm. Was muss das für eine Herrlichkeit sein? Vers 4 beschreibt dann noch eine Steigerung. Ein Glanz entsteht wie Licht. Strahlen gehen aus seiner Hand hervor und dort ist seine Kraft verborgen. Es gibt so ein Lied aus dem Diakonissenmutterhaus Eidlingen, worin es heißt, Jesus die Sonne, das strahlende Licht. Ich weiß nicht, ob das jemand kennt von euch. Aber das passt also gut dazu. Jesus die Sonne, das strahlende Licht. Jesus die Freude, die Mauern durchbricht. Die auf ihn schauen werden sein wie die Sonne. Wie sie aufgeht in ihrer Pracht, wie sie aufgeht in ihrer Pracht. Jesus die Sonne, das strahlende Licht. Jesus die Freude, die Mauern durchbricht. Die auf ihn schauen werden sein wie die Sonne. Also da wird etwas auf einen zurückfallen von diesem Glanz. Ein Glanz entsteht wie Licht. Strahlen gehen aus seiner Hand hervor. Und dort ist seine Kraft verborgen. Ja, wir wissen, Jesus selbst hat sich als das Licht der Welt benannt. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln. Und letztendlich benötigt er, Gott selbst, nicht einmal die Sonne. Denn durch ihn, heißt es hier, entsteht ein Glanz wie Licht. Ja, wie ist das schon allein, wenn wir im Neuen Testament davon lesen, wenn Engel erscheinen. Wie hell die sind und wie klar, wie glänzend und wie die Menschen allein schon vor den Engeln Furcht bekommen. Wie wird es erst sein, wenn der Herr in seinem Glanz erscheint? Und dann lesen wir hier in Vers 5 im fortlaufenden Text. Vor ihm her, also vor dem Herrn, geht die Pest und die Fieberseuche folgt ihm auf dem Fuß. Kann das sein? Dass vor dem Herrn die Pest hergeht und die Fieberseuche auf seinem Fuß folgt. Ja, es wird uns hier bestätigt, dass er nämlich auch die Pest oder auch die Fieberseuche und vieles andere dazu verwenden kann, ja, um sich selber zu verherrlichen oder um seine Feinde zu bestrafen und zu züchtigen. Alles ist dem Herrn untertan, ihm steht alles zur Verfügung. Da kann man wieder zurückdenken, auch bevor das Volk Israel aus Ägypten erlöst wurde. Wir kennen das alle, wo Gott dann auch die 10 Plagen herbeigeführt hat und was Gott da alles in Bewegung gesetzt hat, bis endlich die Kinder Israel aus Ägypten ausziehen konnten. Die Pest und die Fieberseuche geht vor ihm einher. Aus Offenbarung 6, Vers 8, da lesen wir, dass Gott auch die Pest zum Gericht auch in der Trübsal, also der siebenjährigen Trübsalzeit, verwendet. Offenbarung 6, Vers 8, dort beschreibt Johannes: Und ich sah und siehe ein fahles Pferd, und der darauf saß, dessen Name ist der Tod, und das Totenreich folgt ihm nach. Und ihnen wurde Vollmacht gegeben, über den vierten Teil der Erde zu töten, mit Hunger und mit Pest und durch die wilden Tiere der Erde. Und dieses Gericht, auch mit Pest, ging einher, bevor der Herr, oder wird einhergehen, bevor der Herr auf diese Erde zurückkommen wird. Habakuk 3, Vers 5. Vor ihm hergeht die Pest und die Fieberseuche folgt ihm auf dem Fuß. Schauen wir jetzt in Vers 6 hier in Habakuk 3. Und in diesem Vers, da sehen wir, welchen Eindruck das Kommen des Herrn auf die Schöpfungen, auf die Menschen machen wird. Er, der Herr, ist aus der Ferne gekommen und hat sich gleichsam als ein Kriegsheld dann positioniert, um die Feinde zu richten. Vers 6. Er bleibt stehen und misst die Erde. Er sieht hin und die Heidenvölker erschrecken. Es zerbersten die uralten Berge. Es sinken die Hügel aus der Vorzeit. Er wandelt auf ewigen Pfaden. Ja, vor der Person des Herrn Jesus, da wird letztendlich nichts unbewegt bleiben. Wenn der Jesus kommen wird, dann wird alles auf dieser Erde ins Wanken kommen. Es wird nichts unbewegt bleiben. Vor ihm kommt alles in Bewegung. Aber an erster Stelle heißt es hier, und die Heidenvölker erschrecken. Also die Völker, die Nationen, sie werden Angst bekommen, sie werden erschrecken, wenn der Herr auf diese Erde kommt. Aber selbst die uralten Berge zerbersten. Wir wissen auch, wenn der Herr seine Füße auf den Ölberg stellen wird, dann wird sich der Ölberg in der Mitte spalten. Hier heißt es, die uralten Berge zerbersten, die Hügel der Vorzeit sinken. Ja, alles, worauf sich der Mensch heute vielleicht verlässt, zumindest bei den Bergen, denken wir, okay, die sind schon massiv, da kann nicht viel geschehen. Und wo der Mensch vielleicht auch heute meint, sicher zu sein, das wird ins Wanken geraten. Wenn Jesus wiederkommen wird, dann haben selbst die stärksten Symbole der Stabilität, die wir auch heute in der Gesellschaft haben und meinen, das würde festen Bestand haben, das wird alles ins Wanken geraten. Es wird am Ende sich als bestandslos erweisen. Und der Herr Jesus wird alles verändern, wenn er in diese Welt kommen wird. Alle die Dinge, an die sich der Mensch hier auf Erden klammert und meint, seine Sicherheit darin zu haben, steht eben im Gegensatz zu den Wegen Gottes. Und es heißt hier, er wandelt auf ewigen Pfaden und seine Wegen bleiben beständig. Ja, was ist für uns der Herr Jesus? Was ist für dein Leben besonders wichtig? Was gibt dir den letzten Halt in deinem Leben? Sind das die Dinge, die du besitzt, die du hast oder die wir in unserer Gesellschaft haben? Oder auch die Natur oder die Berge, irgendwelche massive Gesteine? Ja, man könnte da vieles aufzählen. Ich hoffe, wir können alle da die Antwort geben, dass für uns der Herr Jesus der wahre Bestand unseres Lebens ist. Und dass er für uns der Weg ist, wie er selber sagt. Der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und wer an ihm festhält, wer auf den Herrn vertraut und an ihn glaubt, der hat in ihm einen ewigen Bestand. In Vers 7, da zeigt Habakuk die Reaktion von zwei kleinen Völkern, wenn nämlich die Erde schwankt und die Nationen aufschrecken, wenn er die Berge zerbersten lässt und uralte Hügel sinken. Was ist dann die Reaktion dieser kleinen Völker? Es werden uns hier nur zwei aufgezählt. Vers 7. In Nöten sehe ich die Hütten Kuschans, es zittern die Zelte des Landes Midian. Wenn Gott in seiner Majestät kommen wird, dann werden die Völker zittern. In Nöten sehe ich die Hütten Kuschans, es zittern die Zelte des Landes Midian. Walford erklärt in seinem Kommentar, Kuschan und die Midianiter waren beides Völker, die am Roten Meer angesiedelt waren und hatten bereits das Volk Israel damals gesehen und es eben erfahren, als Gott sein Volk durch das Rote Meer geführt hatte. Aber vielleicht haben sie sich auch ziemlich sicher gefühlt und sind in Schrecken geraten. Und so werden die auch wieder in Schrecken geraten, wenn der Herr zukünftig kommen wird. Ja, die Erscheinung Gottes. Was sehen wir als Drittes? Wir sehen hier in seinem Kommen auch seinen Zorn. Bis jetzt hat Habakuk nur beschrieben, wie der Herr erscheint. Doch jetzt beschreibt Habakuk auch ein Stück weit, wie er sich als Richter der Welt in Stellung gebracht hat und als ein Kriegsheld zum Kampf gerüstet ist. Und der Prophet, also Habakuk, der stellt jetzt manche Frage hier. Über wen wird denn jetzt der Zorn des Herrn kommen? Wenn wir hier in Vers 8 reinschauen, fragt Habakuk, ist der Herr über die Ströme ergrimmt? Ergießt sich dein Zorn, direkte Ansprache an den Herrn, über die Ströme, dein Grimm über das Meer, das du auf deinen Rossen reitest, auf deinen Wagen der Rettung? Naja, eine direkte Antwort erfahren wir hier nicht aus diesem Text. Dennoch wissen wir, dass der Herr auch Ströme, ja, oder auch das Meer dazu gebrauchen kann, um seinen Zorn hier auf dieser Erde zu verwirklichen. Ich habe vorhin schon die Plagen in Ägypten erwähnt, aber in der ersten Plage, da wissen wir, da hat er schon den Nil, im Nil das Wasser in Blut verwandelt. Oder auch, als sein Volk durch das Rote Meer ging, hat er es auf zwei Seiten hin gespalten und das Volk konnte trockenen Fußes durchs Rote Meer gehen. Aber die Ägypter, die haben den Zorn Gottes zu spüren bekommen und die ganze ägyptische Armee ist in den Fluten ertrunken, als der Herr das Meer wieder geschlossen hat. Der Herr hat alle Macht. Er konnte auch dem Volk Israel den Jordan öffnen und das Volk konnte durchziehen. Ja, bei Gott ist kein Ding unmöglich. Und letztendlich sind ihm auch alle Naturgewalten untergeordnet. Sicherlich ergießt sich Gottes Zorn nicht über die Ströme oder über das Meer, aber er gebraucht diese Dinge auch, um seinen Zorn über die Menschen auszugießen. Als nächstes wird uns hier in Vers 9 das Bild eines Kriegers im Streitwagen vor Augen gestellt. Bloß enthüllt ist dein Bogen, deine Eide sind die Pfeile gemäß deinem Wort. Und dann kommt wieder ein Selah. Gott ist einsatzbereit und er wird eben auch nach seinem Wort handeln, wenn er kommt. Dazu hat er sich verpflichtet. Und Gott hält sich immer zu seinem Wort, darauf dürfen wir uns verlassen. Da erfahren wir auch wieder manches aus dem Lied Moses, aus 5. Mose 32. Ja, könnten wir mal kurz zurückblättern auf 5. Mose 32, ab Vers 39 bis 42. Da heißt es, seht nun, dass ich allein es bin und kein Gott neben mir ist. Ich bin's, der tötet und lebendig macht. Ich zerschlage und ich heile. Und niemand kann aus meiner Hand erretten. Denn ich hebe meine Hand zum Himmel empor und sage, so wahr ich lebe. Wenn ich mein blitzendes Schwert geschärft habe und meine Hand zum Gericht gereift, so will ich Rache nehmen an meinen Feinden und Vergeltung üben an denen, die mich hassen. Ich will meine Pfeile mit Blut berauschen und mein Schwert soll Fleisch fressen, mit dem Blut der Erschlagenen und Gefangenen vom Haupt der Fürsten des Feindes. Also da haben viele nichts Gutes zu erwarten, wenn der Herr wiederkommen wird. Er rüstet sich als ein Kriegsmann und er wird den Feinden großen Schaden zurichten. Auch viele Menschen werden getötet, wenn er kommt. Der Herr wird Rache nehmen an allen seinen Feinden, auch eben an den Feinden Israels insbesondere. Ja, und alle diese Aussagen, vielleicht denkt ihr ja, was haben wir denn da heute für eine Botschaft hier als Predigt? Aber alle diese Aussagen, die sind eben so ganz anders, als wie wir sie sonst eigentlich kennen von Gott, von der Zeit der Gnade. Wir sind ja heute in einer ganz anderen Heilszeit, worin jeder Mensch eben noch die wunderbare Möglichkeit hat, sich zum Herrn Jesus zu wenden, umzukehren und sich durch das Blut des Herrn Jesus mit Gott versöhnen zu lassen. Und das ist ja auch bis heute die Botschaft aus 2. Korinther 5, Vers 20, lasst euch versöhnen mit Gott. Weiter lesen wir hier in Vers 9b und 10 dann, durch die Ströme zerteilst du das Land. Wenn die Berge dich sehen, erzittern sie. Platzregen flutet einher, der Ozean lässt seine Stimme hören, hochgehen seine Wellen. Ja, ich denke, wenn hier von Platzregen und von Flut gesprochen wird, dann können wir das jetzt ganz gut nachempfinden. Hat wieder mit unseren letzten Tagen zu tun. Ein Vorgeschmack, Platzregen, das haben wir jetzt genug bekommen. Und wer diese Texte liest, kann nicht einfach danach leichtfertig sagen, dass das alles mit Gott nichts zu tun hätte. Wird alles ganz klar beschrieben, dass es unmittelbar mit dem Herrn in Verbindung steht. Deswegen ist so wichtig, dass wir die Bibel lesen und erkennen, was tut der Herr eigentlich alles und was lässt er noch alles zu. Sogar Sonne und Mond verblassen vor dem Herrn, vor dem Leuchten nämlich seiner fliegenden Pfeile. Es heißt hier in Habakuk 3, Vers 11, Sonne und Mond treten in ihre Wohnung beim Leuchten deiner fliegenden Pfeile, beim Glanz deines blitzenden Speeres. Das entspricht ganz dem, was auch zum Beispiel ein Prophet Joel wiedergibt. Steht völlig im Einklang. Denn Joel spricht von dem Tag des Herrn und da sagt er, Sonne und Mond kleiden sich in Trauer und die Sterne verlieren ihren Schein. Joel 4, Vers 15 gibt auch an andere Textstellen. Und wenn sich Sonne und Mond in Trauer kleiden und dann die fliegenden Pfeile des Herrn erscheinen, beim Glanz seines blitzenden Speers, ja, dann wissen die Menschen, wo sie dran sind. Dann werden sie nichts mehr zu lachen haben, denn dann wird Gott, der Herr, alle seine Feinde zermalmen. Vers 12. Im Grimm schreitest du über die Erde, im Zorn zertrischst du die Heidenvölker. Tja, das sagt nicht nur ein Habakuk. Da lesen wir auch im Buch Jesaja, können jetzt nicht alle Textstellen aufschlagen, aber im Buch Jesaja wird gefragt, wer ist denn dieser, dessen Kleider aussehen wie die eines Kelterträters? Und dann wird vom Herrn gesprochen, Jesaja 63, Vers 2. Oder denken wir an Offenbarung 19. Es ist der Herr Jesus, der in Offenbarung 19 mit einem Gewand beschrieben wird, das in Blut getaucht ist. Ja, wo wird denn dieses Gewand in Blut getaucht? Wenn er über diese Erde schreiten wird, wenn er die Völker zertreschen wird in seinem Zorn, wenn er die Weinkelter des Grimmes und des Zornes des allmächtigen Gottes treten wird. Da wird es ein Blutbad geben, wenn der Herr Jesus wiederkommt. Es gibt ja manche Christen, die meinen, sie müssten heute irgendwie Gewalt anwenden in dieser Erde und sie wären diejenigen, die irgendwelche Menschen beiseite schaffen müssten. Aber die Bibel sagt, wir sollen alles dem Zorn Gottes überlassen. Wir dürfen heute beten für die Menschen, hoffentlich kehren noch viele um. Aber wenn der Herr selber kommen wird, dann wird er aufräumen. Dann wird es ein Blutbad geben. Wenn er kommt und sein Gewand sogar in Blut getaucht wird, wenn er die Weinkelter des Grimmes und des Zornes des allmächtigen Gottes tritt. Offenbarung 19, 13 bis 15. Ja, ihr Lieben, das wird alles ganz genauso kommen. Interessant, dass man eben solche Dinge auch beim Propheten Habakuk findet. Und wiederum sieht man das anhand vieler verschiedener Textstellen, Habakuk oder Offenbarung oder Jesaja oder sonst wo, auch Joel, das Wort Gottes, es passt einfach zusammen. Das konnte nicht irgendein einzelner Mensch so erstellen. Da steckt der lebendige, heilige, gerechte Gott dahinter, der uns ein vollkommenes Wort, einen vollkommenen Heilsplan überliefert hat. Es ist völlig stimmig. Wenn wir denken, das Wort Gottes enthält Widersprüche, das kann sein, aber dann haben wir ganz bestimmt noch manches nicht verstanden. Es war Wilhelm Busch, der mal sagte, wenn ich an eine Textstelle komme, die ich nicht verstehe, ja, dann muss ich mich drunter beugen, dann ziehe ich freundlich meinen Hut und gehe weiter in diesem Text. Und so müssen wir es auch machen. Aber wir dürfen nie glauben, dass die Bibel irgendwelche Widersprüche enthalten würde. Nein, es ist alles stimmig, es geht alles ineinander über, wie in einem Räderwerk. Und das stellen wir hier im Propheten Habakuk wiederum fest. Und Gott verfolgt mit seinem Kommen und mit diesem Gericht auch über die Heidenvölker nicht irgendeine Willkür, sondern er verfolgt ein Ziel. Und schlussendlich geht es um die Rettung seines Volks und Erbes Israel. Es geht um die Wiedereinsetzung Israels und es geht um die Aufrichtung seines tausendjährigen Königreiches, nämlich dann aber auch durch und mit Israel über die ganze Erde. Lesen wir noch Vers 13 abschließend. Habakuk 3, Vers 13. Du ziehst aus zur Rettung deines Volkes, zum Heil mit deinem Gesalbten. Ja, und wer ist hier gemeint? Natürlich der Herr Jesus. Und mit deinem Volk ist natürlich Israel gemeint. Du ziehst aus zur Rettung deines Volkes, zum Heil mit deinem Gesalbten. Du zerschmetterst das Haupt vom Haus des Gesetzlosen. Du entblößt die Grundmauer von unten bis oben. Also der Herr Jesus wird seine Herrschaft antreten und Gott wird sich eben über die ganze Erde dann verherrlichen. Im nächsten Abschnitt, und das wird dann auch der letzte sein in diesem Buch, wollen wir uns dann noch mit Habakuks Reaktion befassen. Heute hatten wir uns befasst mit dem Thema Gottes mächtiges Wirken. Und das erste war, Gott lässt Ereignisse zu. Das zweite war die Erscheinung Gottes und das dritte eben der Zorn Gottes. Vielleicht war es heute etwas viel Text, vielleicht auch nicht so ein ganz angenehmes Thema. Und man weiß vielleicht diese Dinge nicht immer so ganz explizit einzuordnen. Wenn wir es aber sehen, wie unser wunderbarer Herr und Gott sein Wort ganz klar umsetzen. Er wird es auch ganz klar so umsetzen. Und dass er nach dieser wunderbaren Zeit der Gnade sein angekündigtes Gericht mit aller Konsequenz auch auf dieser Erde vollstrecken wird. Wie gut ist es dann, wenn wir als Kinder Gottes noch die Zeit nützen, einfach Zeugen des Herrn zu sein, den Menschen seine Liebe bringen, seine Retterliebe und damit eben auch das Evangelium. Und wie gut ist es, wenn wir persönlich unserem geliebten Herrn und Retter Jesus Christus Ehre erweisen, versuchen einfach, ihn von ganzem Herzen nachzufolgen, nicht mit halbem Herzen, und auch darin seinen Willen tun. Ich wünsche es uns allen. Amen.